Ja, weiterhin dieses Gerät ist nicht unbedingt, um das zu sehen, sondern eher um aufzunehmen. Nun, das Ziel dieser Predigtreihe als Wiederholung, wir haben vor 2 Wochen angefangen mit einer 4-teilige Predigtreihe und es geht darum, dass wir feststehen werden, dass wir vollkommene werden, dass wir erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Es geht um geistliche Reife. Und das ist das, was Epheser 4 zum Ausdruck bringt, damit wir nicht mehr unmündig seien, sondern dass wir hinwachsen zu allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Jesus Christus. Und deshalb werde ich in den nächsten Wochen 4 verschiedene grundlegende Gewohnheiten ansprechen, die jeder Christ entwickeln muss, um in geistliche Reife zu gelangen. Und es geht darum, dass es um Fähigkeiten geht. Fähigkeiten, die sich etablieren aus Gewohnheiten. Techniken, Dinge, die wir tun sollten, um eine gewisse geistliche Reife zu bekommen. Nun, die erste Frage, die man immer wieder stellt, und das habe ich vor 2 Wochen versucht zu beantworten, ist, was ist geistliche Reife? Epheser 4, Vers 13 sagte, bis wir alle hingelangen zu Einheit des Glaubens, und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollendeten Maß der Fülle Christi. Also ganz ähnlich, meine Worten wäre, Christus ähnlicher zu sein. Wie kann ich Christus ähnlicher sein? Die Frage dürfen wir immer wieder stellen, was würde Jesus jetzt tun? Wie möchte, dass Jesus, dass ich so handle? Kleine Witz, es gab 2 Jungs, die da gestritten haben. Es gibt Frühstück, Amerika, es gibt diese wunderschöne, finde ich, wenigstens Pfannkuchen. Und natürlich eins nach dem anderen kommt aus der Pfanne und der erste sollte irgendeinen von den beiden Söhnen bekommen. Und die stritten darüber. Und die Mutter, fromm, wie sie so sein soll, sagte, was würde jetzt Jesus tun? Natürlich würde Jesus einem der Brüder das erlauben. Und der eine Sohn sagt zum anderen, du darfst heute Jesus sein, damit er diese Pfannkuchen zuerst bekommt. Nun, sind wir auch manchmal Jesus oder sind wir manchmal der Brüder, der vorschlägt, dass er andere Jesus sein sollte, damit wir das bekommen, was wir wollen? Grundwahrheiten über geistliche Reife habe ich schon gehabt. Wiederholung für das, für die, die vor 2 Wochen hier waren. Für alle, die neu sind heute, ist das vielleicht von Bedeutung. Erst einmal, geistliche Reife kommt nicht vom Allein. In 2 Jahren hören wir ca. 100 Predigten. Alleine davon werden wir nicht geistlich wachsen. Sondern geistliches Wachstum bedeutet ein aktives Hinarbeiten. Hebräer 5 sagt, und ihr, die ihr längst Lehrer sein sollten, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren, denn er ist noch wie ein kleines Kind. Wo stehen wir in unserem Glauben? Sind wir weiterhin Kinder oder sind wir mündig geworden, zu voller Mannesreife herangewachsen? Zweite geistliche Wahrheit ist, dass es ein Entwicklungsprozess ist. Es ist etwas, was passiert über eine gewisse Zeit. Es ist nicht boom und da. Genauso wie ein Kind, was geboren wird, nicht sofort zur Uni gehen kann. Man entwickelt sich dahin. Und drittens, wir brauchen geistliche Reife. Aber wir brauchen Disziplin für geistliche Reife. 1. Timotheus, da sagt Paulus, übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Disziplin ist auch eine von den Frucht des Geistes. Selbstbeherrschung. Manche Übersetzungen sagen sogar Disziplin dazu. Und was bedeutet Jüngerschaft ganz genau? Ich rase hier durch, weil ich vor 2 Wochen das schon hatte. Für mich bedeutet es das Tragen des Kreuzes. Lukas 14, 27 sagt, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Und ich habe ein Bild für ein Kreuz hier mitgebracht, für mich die 4 Eckpunkte. Erster Eckpunkt ist Gottes Wort, was wir heute hören werden. Der zweite Eckpunkt ist Gebet, was wir in 2 Wochen hören werden. Das dritte Eckpunkt ist Geben, da hat George vor einigen Wochen über die Zehnte geben gesprochen, deshalb werde ich jetzt ausklammern. Und der dritte Punkt ist Gemeinschaft, miteinander Gemeinschaft haben. Diese 4 Punkte werden uns sehr stark beschäftigen. Das heißt, als erstes, die vier Gewohnheiten, die ich uns gerne nahebringen möchte, ist mit der Bibel leben. Das wird unser Thema heute sein. Denn wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es geht darum, um diese Verbindung hier. Wie werden wir zu einem Jünger Jesu? Zweitens, es ging auch um Gebet. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren und ihr werdet meine Jünger sein. Gebet ist ein ganz wichtiges Kennzeichen von uns als Christen. Drittens, es geht auch um Geben, den Zehnten geben. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wir sind nicht Besitzer von allem, was wir haben, sondern Verwalter. Gott hat es uns gegeben und wenn wir einen Zehnten geben, geben wir nur Gott das zurück, was ihm sowieso gehört. Und deshalb steht es auch im 5. Buch Mose, du sollst alle Jahre den Zehnten absondern von allem Ertrag, auf dass du fürchten lernst den Herrn, deinen Gott, dein Leben lang. Und viertens, Gemeinschaft. Wie wird die Welt uns erkennen? Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eine kurze Wiederholung war das von vor zwei Wochen. Jetzt möchte ich konkret dort einsteigen, was das heutige Thema ist, nämlich wie man die Bibel in den Griff bekommt. Also sechs verschiedene Methoden, um uns zu helfen, besser mit Gottes Wort umzugehen. Nun, das allererste, was wir tun dürfen und sollen, ist natürlich, Gottes Wort zu hören. Wenn wir schon länger dabei sind, wissen wir alle aus Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus dem Hören der Predigt. Aber wie kann man Gottes Wort hören? Eine Möglichkeit ist es natürlich, zum Gottesdienst hinzukommen, um Gottes Wort zu hören. Zum Hauskreis, die Bibelstunde. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich, die Bibel auf Kassette oder auf CD zu haben. Ich habe immer jahrelang mal verschiedene Bücher der Bibel auch auf CD gehört. Es gibt Predigten auf Kassette, CD. Man braucht nur online zu gehen, Predigt. Da kriegt man eine unheimlicher Umfang von verschiedenen Menschen, die ihre Predigten online stellen, wie diese Predigt auch nachher sein wird. Und man kann auch natürlich Bibel-TV, RF und so weiter hören und schauen, um auch dann da im Fernsehen und Radio dann da gute Predigten zu bekommen. Und das Erste, was wir tun müssen, wir müssen es irgendwo in uns aufnehmen, hören. Na, das Problem ist, wir vergessen ungefähr 95% dessen, was wir gehört haben, bereits nach 72 Stunden. Das meiste, was ich heute sagen werde, ist Mittwoch nicht mehr da. Davon gehe ich aus. Das meiste, was ich sogar selbst gesagt habe, werde ich vergessen. So, wozu das Ganze? Wozu überhaupt etwas hören, wenn wir höchstens 5% nach 72 Stunden denn hören und wiedergeben können? Deshalb muss man ein bisschen vielleicht anders daran gehen. Nun, ich meine nicht anders was tun, sondern ich meine der Art und Weise, wie wir hören. Welche Erwartungen habt ihr heute gehabt? Warum seid ihr hier? Tradition, Gewohnheit? Oder gab es eine echte Erwartung, dass Gott zu uns spricht? Ich glaube, das Erste ist, dass wir wirklich bereit und gespannt sein sollen auf Gottes Wort. Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Können wir wirklich sagen, wie der Psalmist in Psalm 119, dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig? Ist das etwas, worauf wir uns wirklich so freuen? Die Bibel sagt auf einer anderen Stelle, die hören ohne zu verstehen. Sie sehen ohne zu erkennen. So tun wir das auch nicht manchmal. Wir hören etwas, ohne überhaupt wahrzunehmen, was gesagt worden ist. Wir lesen manchmal eine Schrift, ohne überhaupt zu verstehen, was da geschrieben ist. Es geht ein bisschen um unsere Herzenshaltung. Natürlich, wenn wir keine Erwartungen haben, wenn wir hier hinkommen, werden wir auch nicht enttäuscht werden. Aber wenn wir erwarten, dass Gott zu uns spricht, dann erwarten wir etwas gehört, hören zu dürfen. Zweitens, es geht auch um unsere Einstellung. Die Haltung, mit der man der Bibel begegnet, bestimmt darüber, wie viel man von ihr profitieren kann. Lukas 8 sagt, so seht nun darauf, wie ihr zuhört. Wie ist unsere Einstellung? Verschlossen? Vielleicht haben wir sogar Angst vor Gott. Vielleicht haben wir sogar Angst davor, was die Bibel sagen wird. Wir könnten möglicherweise etwas ändern müssen. Das sagt Gott mit seinen Zeigefinger, die er manchmal so hat. Du, dieser Punkt in deinem Leben finde ich nicht gut. Viele Leute kommen zum Gottesdienst hin und haben Angst oder Furcht. Vielleicht sind wir einfach zu stolz, zu hören, was Gott zu sagen hat. Ich weiß sowieso besser alles, würden wir nie sagen. Aber manchmal leben wir so. Manchmal ist Bitterkeit einfach da. Verletzungen sind da. Und deshalb sind wir taub geworden für Gottes Stimme. Ich glaube, der zweite Punkt manchmal, wo es uns mit unserer Einstellung mangelt, ist unsere Oberflächlichkeit. Will ich wirklich ernsthaft Gott reden hören? Es gibt dieses wunderbare Theaterstück. Da ist jemand vorne und fängt an, das Vater Unser zu beten. Vater Unser im Himmel. Ja, mein Kind? Stör mich nicht, ich bete. Wollen wir wirklich Gottes Stimme hören? Erwarten wir das überhaupt? Wir sind so oft dabei, einfach unsere Gebetswünsche runterzuleiern. Amen und hauen schnell ab. Ohne überhaupt Gott die Gelegenheit zu geben, zu reden. Gehen wir in die Stille. Nehmen wir uns Zeit für Gott. Nehmen wir einen Spaziergang mit Gott und hören einfach auf seine Stimme. Haben wir das überhaupt gelernt? Oder sind wir so beschäftigt mit allem? Und das ist der zweite und der dritte Punkt ist Überlastung. Manchmal haben wir einfach so viel zu tun, wir müssen uns so viel kümmern, dass ich mich nicht darauf konzentrieren kann, was Gott zu sagen hat. Wenn es einem wichtig ist, Gottes Wort, seine Stimme zu hören, dann müssen wir Freiräume dafür schaffen. Das hängt mit unserer Einstellung zusammen. Nun, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann müssen wir drittens dafür sorgen, dass die Leitung nach oben frei ist. Das heißt, unsere Sünden bekennen. Jakobus 1, Vers 21 sagt, legt ab alle Unsauberkeit und Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut. Haben wir wirklich Gott gebeten um Vergebung für unsere Sünden? Sind wir wirklich bereit, vor Gott zu treten, in alle Demut zu sagen, Herr, ich habe gesündigt, vergib du mir, dafür. Wir haben eine wunderbare Beziehung zu Jesus aufgebaut, als Freund. Aber wie sieht es aus wirklich als Retter? Als Lamm, was geschlachtet wurde für uns am Kreuz, wo seine Blut unsere Schuld tilgt und das auslöscht. Haben wir überhaupt jemanden, mit dem wir auch unsere Sünden vor Gott bringen können? Und diese Person kann und möchte uns gerne segnen. Nun viertens, vielleicht wird das nicht hier gut ankommen, aber ich persönlich finde es immer gut, wenn man eine Predigt hört, Notizen zu machen. Hebräer 2, Vers 1 sagt, darum sollen wir das desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreten. Also meine Gemeinde in Itzehoe finde ich ist ganz genial, da haben wir so ein WLAN und da habe ich mein Handy und da kann ich online gehen. Und während der Predigt, das nervt Ramone, untersuche ich alles mögliche, was der freie Prediger da vorne sagt. Er sagt diesen Vers, ich schlage nach, er sagt diese Person, ich bin bei Wikipedia und so weiter. Sie findet das grässlich. So, sie hat zwar ihr Notizbuch und schreibt alles auf und liest es nachher nach. Meine Art ist anders und ihr Art ist genauso anders und auch gut. Aber wir beschäftigen uns mit diesem Thema. Es raselt einfach nicht durch, sondern ich denke und versuche mitzukommen und auch das rauszunehmen. Auch die Frage stelle ich mir immer danach ist, okay, was nehme ich mit? Und es sollte nur eine einzige Sache sein. Was nehme ich heute mit? Manchmal ist es einfach gut, auch ein Tagebuch, auch ein geistliches Tagebuch zu führen, zu sehen, wo man so ist. Und das zwingt einen dazu, ein kleines bisschen über sein eigenes geistliches Leben nachzudenken und zu reflektieren. Nun, wenn wir hören, das reicht nicht. Hören ist nicht genug, wir müssen handeln. Jakobus 1, Vers 22, hing meine gesamte theologische Ausbildung über mein Bett. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wie oft betrügen wir uns, weil wir glauben, etwas zu kennen, aber praktizieren es nicht. Wenn ich 5% von dem umsetzen würde, was ich schon in meinen Predigten alle gesagt und gehört habe, wäre ich besser als der Papst selbst. Aber so vieles lassen wir einfach durchrasseln, weil wir nicht bereit sind, mutig genug sind und gehorsam genug sind, das umzusetzen. Jakobus 1, Vers 25 sagt, wer aber nicht nur ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Hören, Teil 1. Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen wollen, wenn wir die Bibel irgendwie in den Griff bekommen wollen, müssen wir lernen zu hören. Teil 2, es geht darum, dass wir auch lesen. Offenbarung 1, Vers 3. Selig ist, wer da liest die Worte der Weissagung und behält, was da drin geschrieben ist. Mein Bibelschullehrer damals hat gesagt, es steht nicht da, selig ist, wer liest und versteht die Worte der Weissagung und behält, was da drin geschrieben ist. Es steht nur, wer liest. Wir werden nicht alles immer verstehen, aber wir werden schon einiges lesen. Nun, wie oft? Wie oft lesen wir die Bibel? Nun, wenn ich eine Umfrage jetzt mache, wer liest jeden Tag seine Bibel, würden die meisten Hände fromm nach oben gehen. Nun, wer jede Woche eine Bibel einmal liest, werden hoffentlich alle Hände nach oben gehen. Keiner will sich outen. Aber wie sieht es wirklich aus mit unserer Bibellesen? Ist das so eine Zeit der Erfrischung oder eine lästige Pflicht geworden? Ist es eine Quelle für uns, wo wir wirklich für unsere Seele Nahrung bekommen? Oder ist es eine Routine, die wir einfach tun im Hauptschlaf, Halbschlaf, entweder morgens oder auch abends? Wenn wir das Gottes Wort lesen, dann soll das auch etwas Wichtiges für uns hoffentlich sein. Nun, wenn ich pro Tag etwa 20 Minuten die Bibel lese, kann ich die ganze Bibel in einem Jahr durchlesen. Nun, ich frage ganz ehrlich, wer hat die Bibel schon mal durchgelesen? Von vorne bis hinten in einem Jahr oder wie auch immer. Jürgen, du nicht? Sehr schön, wir haben ein paar Leute, die schon gemacht haben. Ich kann es wärmstens empfehlen, ob man es unbedingt in einem Jahr machen muss, das ist was anderes. Man kann auch einen 2- oder 3-Jahresplan haben, wo man wirklich sich kontinuierlich seinen Weg dadurch arbeitet. Es gibt wunderbare, es gibt sogar ein Jahr mit der Bibel, ja durch die Bibel, in dem jeden Tag so ein Ausschnitt aus dem Alten Testament, Psalm und auch Neues Testament dabei ist, damit es nicht ganz so schlimm wird, wenn man das Alte Testament ständig ein paar Monate lang durchkaut. Wärmstens möchte ich das empfehlen, dass wir die Bibel lesen. Keine Ahnung, wie oft und wie lange du jeden Tag die Zeitung liest. Lesen wir so viel die Bibel? Nun, das Dritte ist nicht nur Lesen. Wenn wir mit dem Wort Gottes umgehen, dann müssen wir lernen, etwas zu tun, nämlich dieses Wort Gottes zu erforschen. Apostelgeschichte 17, Vers 11, das geht um die Stadt Berühra. Und da steht, sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift. Also die Zeugen Jehovas hießen vorher Bibelforscher. Ich weiß nicht, ob wir das schon vorher gewusst haben. Als sie zuerst nach Deutschland kamen, haben sie sich Bibelforscher genannt, weil sie sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben. Leider haben sie eigene Übersetzungen und die machen schon irgendetwas ganz Merkwürdiges damit und eine Sekte wie das wollen wir nicht als Vorbild nehmen. Aber was sagen die Menschen über uns? Sind wir Menschen, die wirklich im Wort Gottes hineinforschen? 2. Timotheus 2, Vers 15 sagt, erweise dich vor Gott als einem rechtschaffenden Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Wenn wir Gottes Wort lesen, haben wir irgendwelche andere Möglichkeiten, tief hineinzutauchen. Vergleichen wir verschiedene Übersetzungen. Haben wir ein Lexikon zur Bibel? Gehen wir online und schauen nach verschiedenen Sachen, die damals waren. Es gibt wunderbare Auslegungen dazu, jeder Stelle in der Bibel. Befassen wir uns damit oder lesen wir nur oberflächlich? Wir kriegen so viel mehr, wenn wir uns auch da ein bisschen tiefer hinein auch wagen. Und auch hier, ich glaube, der Unterschied zwischen dem Lesen und dem Erforschen der Bibel besteht darin, dass man sich Notizen macht, wenn man forscht. Was schreibe ich dazu auf? Am Rand von meiner Bibel, meinem Notizbuch, beschäftige ich mich mit diesem Text? Oder lese ich nur schnell durch? Vielleicht ist das Geheimnis effektiven Bibellesen besteht darin, dass man die richtigen Fragen zu stellen weiß. Herr, was willst du mir hier da sagen? Was sagst du hier unserer Gemeinde? Welchen Auftrag gibst du uns hier? Beschäftigen wir uns mit dem Text in der Tiefe oder gehen wir nur schnell hinüberweg? Viertens, ich glaube, wir müssen auch lernen, Bibelverse auswendig zu lernen. Als ich zuerst Christ geworden bin, war das eine Sache, was mein Pastor hineingeprägt hat. Er sagte, lern die Bibel auswendig. Als ich neulich einen Professor der Theologie übersetzt habe, der aus der arabischen Welt kommt, der Mann konnte nie wissen, wo das drinsteht, aber er hat damals, bevor er sich bekehrt hat, den Koran auswendig gelernt und für ihn war es selbstverständlich, auch das Neue Testament auswendig zu lernen. Und hat er getan, weil das seine Art war zu lernen. Wow! Ich habe versucht, einige Stellen, besonders Römerbrief, auswendig zu lernen und vieles ist hängen geblieben, aber nicht alles, weil es fehlt an dieses kontinuierliches beständig dabei bleiben. Aber Sprüche 7, Vers 2 und 3 sagt, behalte meine Gebote, hüte meine Weisung wie deine Augapfel, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Wie schreiben wir das auf dem Herzen? Ich finde es interessant, auf Englisch, es gibt zwei verschiedene Übersetzungen für auswendig lernen. Eine Möglichkeit zu übersetzen heißt memorize, memory heißt Gedächtnis, und das andere ist learn by heart, ist im Herzen zu lernen. Und das ist das, was hier gesagt wird. Wenn wir etwas auswendig lernen, schreiben wir es auf den Tafeln unseres Herzens. Nun, warum sollen wir es überhaupt tun? Ich glaube erstens, wenn wir einen Vers haben im Herzen, es hilft uns, die Versuchungen zu widerstehen. Was hat Jesus getan? Bei jeder Versuchung in der Wüste, er hat ein Bibelzitat weitergegeben. Psalm 119, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Gott sagt, er möchte durch den Heiligen Geist uns all das erinnern, was wir schon gehört haben. Und er kann uns noch leichter daran erinnern, wenn es Teil unseres Herzens geworden ist. Die Bibel hilft uns natürlich, wenn wir dieses Wissen haben, kluge Entscheidungen zu treffen. Psalm 119 wieder, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich habe jahrelang jeden Tag ein Kapitel aus den Sprüchen gelesen. Sprüche sehr stark gesät mit Weisheit. Jeden Tag 31 Kapitel, 31 Tage häufig im Monat, kam genau hin. Und man hat jeden Tag gewusst, wo man dran war. Das war für mich einfach meine tägliche Bibel lese. Und da steckt so viel da drin, dass man wirklich immer jedes Mal neu was daraus ziehen kann, wo Gott einem geholfen hat, kluge und auch richtige Entscheidungen zu treffen. Drittens, wenn wir die Bibel auswendig gelernt haben, hilft es uns, im Stress stark zu stehen. Psalm 119 schon wieder. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Wie viele Leute, die in Not und Stress und Krankheit waren, haben plötzlich sich daran ersinnt, an Bibelverse, die man damals in der Konfirmation oder sonst wo gelernt haben. Wie wichtig es ist, dass diese Sache im Herzen ist. Und es tröstet mich auch, wenn ich traurig bin. Dein Wort war meine Speise und ist meines Herzens Freude und Trost, sagt Jeremia. Sind wir bereit, so auswendig zu lernen? Wenn ja, dann wird uns auch das zum Schluss helfen, auch von Nichtgläubigen von Jesus zu sprechen. 1. Petrus 3 fordert uns auf, jederzeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wieso haben wir diese Hoffnung? Können wir es begründen mit Erfahrungen? Klar, jeder hat so seine Erfahrungen. Sie haben keine maßgebliche Grundlage, das Wort Gottes, die Bibel aber schon. Denn die Bibel soll unser Maßstab sein, soll Grundlage sein für unsere Wahrheit. Und wie können die Leute von Jesus Christus erzählen, ohne eine Bibel weiterzugeben? Wie können wir weitergeben, ohne es selbst vorher auch im Herzen zu haben? Nun, wie können wir auswendig lernen? Hauptsächlich durch Wiederholen. Wiederholen, wiederholen. Wir behalten das im Kopf, was uns wichtig ist. Wenn man einen Mathematiker fragt, was ist Pi, wird er dann bis auf 9., 12. Stelle dir sagen können. Ich nicht. Ich kann dir allerdings sagen, was meine IP-Adresse zu Hause ist für meinen PC. Kaum ein Mensch interessiert das. Für mich allerdings ist das wichtig. Was ist dir wichtig? Was haben wir aufgenommen? Was können wir weitergeben? Gut, 5. Punkt. Ich möchte ein biblisches Wort benutzen, der geklaut wurde, wie man über Gottes Wort nachsinnt. Eigentlich steht denn da auf Griechisch meditieren. Nun, wir heute haben ein Problem mit diesem Wort Meditation. Yoga, New Age und so weiter hat das pervertiert und umgewandelt in etwas, was es nicht sein sollte. Nachsinnen ist besser, weil wir das ein bisschen als Christen, Lutherdeutsch, das ein bisschen besser verstehen können. Aber eigentlich heißt es, über etwas zu meditieren. Psalm 1, wer Tag und Nacht über Gottes Wort meditiert, steht auch denn da, nachsinnt, der ist wie ein Baum gepflanzt an der Wasserbächern, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, gerät wohl. Denken wir Tag und Nacht über Gottes Wort oder nur ganz punktuell? Ein konzentriertes Nachdenken über einen Bibelvers mit dem Ziel herauszufinden, wie ich darin enthaltene Wahrheit auf mein Leben anwenden kann. Herr, was willst du mir hiermit sagen? Was ist hier dein Wille da drin? Wer ist wie ein Baum? Was bedeutet es, dass alles gerät wohl? Was ist das mit den Wasserbechern? Wo ist die Frucht in meinem Leben? Man kann über diesen Vers mit Gott den ganzen Tag lang sprechen und beten. Und vielleicht das eine oder andere aufschreiben. Nun, warum soll man über die Bibel meditieren, nachsinnen? Erstmal, so wird man Christus ähnlicher. Besonders, wenn man anschaut, wie Jesus gehandelt und auch was er gesagt hat. Zweitens, ich glaube, es ist das beste Weg zu Gebetserhörungen, wenn wir Gottes Wille beten anhand von seiner Bibelverse. Und drittens, ich glaube, es ist auch der Schlüssel zu einem gelingenden Leben. Wenn wir unsere eigenen Maßstäbe nehmen, dann werden wir vielleicht scheitern. Wenn wir Gottes Maßstäbe nehmen, dann werden wir sehen, wie Gott uns erlaubt, dass sein Wille geschieht und nicht unser Wille. Ein paar Ideen. Wenn wir einen Vers haben, manche von uns sind künstliche begabt, mach ein Bild daraus. Ich habe so oft mein Leben schon irgendwelche Bilder versucht zu malen, um einen Bibelvers mir wirklich denn da einzuprägen. Ich liebe es, denn da gerade Apostelgeschichte wirklich wie ein Fernsehsender versuchen, die verschiedenen Leute da auf der Bühne hinzutun, um das ganze Ding einmal abspielen zu lassen. Um das Beste zu begreifen, was hier geschehen ist. Ich finde es auch gut, dass man laut das ausspricht. Hans-Peter Pache, der Pastor aus Berlin, aus der Lukasgemeinde, hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, Gottes Wort laut vor sich hin zu lesen. Er praktiziert das seit Jahren und versucht jeden davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, das zu sprechen und das selbst auch zu hören, das Gesprochene. Manchmal ist es gut, einfach einen Bibelvers zu umschreiben. Schreibe deine eigene Übersetzung mit deinen eigenen Worten. Versuch das jemand zu erklären, der noch niemals was von Jesus gehört hat, was dieser Bibelvers zu bedeuten hat. Statt Paulus oder Petrus oder Jeremia, setz deinen Namen ein. Lass es denn dein Daniel sein oder ein Holger sein oder ein Jason sein, der dieses oder jenes so tut. Bete einfach über diesen Vers. Bring das von Gott hin und sag, Herr, was willst du mir hier sagen? Und versuche auch in die Tiefe zu gehen. Ich gehe häufig zu oberflächlich mit Gottes Wort um. Wir müssen lernen, mehr nachzusinnen. Ein paar Fragen zur Vertiefung. wenn wir einen Bibelvers vor uns haben, vielleicht ermutigt uns das, unsere Sünden zu bekennen. Vielleicht ermutigt uns diesen Vers, ein Versprechen einzulösen. Vielleicht möchte Gott, dass ich meine Haltung verändere. Oder vielleicht ist da gerade ein Gebot, dem ich gehorchen sollte. Vielleicht gibt es ein Beispiel in diesem Text, dem ich folgen sollte. Vielleicht soll ich ganz Bestimmtes für etwas beten. Vielleicht möchte Gott mich warnen vor bestimmte Irrtümer. Vielleicht sollte ich eine bestimmte Wahrheit endlich glauben und meinen kleinen Glaube ablegen. Oder vielleicht sollte ich einfach Gott für irgendetwas danken. Ich habe vorhin gesagt, ein Geheimnis zum Bibelverständnis ist die richtige Frage zu stellen. Vielleicht hilft uns diese Fragen uns bei unserer stillen Zeit. Nun zum Schluss, es geht darum, wie Gottes Wort umzusetzen ist. Das alles ist schön und gut, wenn man nicht dieses Wort umsetzt. Matthäus 5, Vers 19, wer das Gesetz tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Und da sieht er ein Bild mit einer Brücke. Diese Brücke zwischen damals und heute. Damals mussten wir lernen zu interpretieren, das heißt auslegen. Was ist da drin geschehen? Heute geht es um die persönliche Umsetzung. Was heißt das heute für mich? Und da drin verbinden sich die zeitlosen Prinzipien, also die Aufsetzung auf damals. Als Jesus damals gesagt hat zu Petrus, lass alles liegen und folge mir nach, ich möchte dich unser Menschenfischer machen, hat natürlich nicht Jesus zu uns gesagt, dass wir unsere Netzen fallen lassen sollen. Ich habe gar keine Netze. Ich verdiene mein Brötchen wie anders. Aber die Frage ist, bin ich bereit, Jesus nachzufolgen? Die Frage ist, bin ich ein Menschenfischer? Kommen Menschen zu Jesus Christus durch meinen Dienst, durch meine Tätigkeit, durch mein Leben? Gibt es eine Möglichkeit, Salz und Licht zu sein, wo Gott mich hingestellt hat? Oder stelle ich mein Licht ständig unter den Scheffel? Diese Bibelverse sind damals haben wir ganz bestimmte Bedeutung, aber heute geht es um die Umsetzung. Das ist eine praktische Umsetzung für uns ganz persönlich hat. Und deshalb zum Schluss 4 Merkmale, eine gute Umsetzung. Wenn wir jetzt das Wort Gottes auch heute umsetzen, dann ist es immer persönlich. Nicht Schwester XY sowas tun, sondern ich. Gott möchte mir etwas sagen. Und es ist ganz praktisch. Es ist etwas, was ich tun kann. Es wird nicht mehr einfach sein, aber es wird möglich sein und praktisch sein. Es wird durchführbar sein. Und es wird nachvollziehbar sein. Das ist das, was Gott möchte, dass wir tun. Dass wir darüber nachdenken, was es denn für uns heute bedeuten kann. Momentan nehme ich in der Bibelstunde in der Gemeinde in Fahle, das ist ein Altenheim, ein Seniorenpflegeheim, für unser Verband, den Hebräerbrief durch. Und ich möchte einfach nur 3 Verse rausfischen und einfach uns zeigen, wie das aussehen konnte von damals. Ich möchte aus Hebräer 3 die ersten 2 Verse lesen. Da steht: Euch, meine lieben Brüder und Schwestern, hat Gott dazu bestimmt, ihm zu gehören. Seht deshalb auf Jesus, den Gesandten Gottes und hohen Priester, zu dem wir uns bekennen. Gut, die Frage ist, Herr, was möchtest du uns da sagen? Soll ich irgendetwas bekennen? Soll ich irgendetwas tun? Soll ich irgendein Beispiel folgen? Wenn ich diesen Vers anschaue, wenn wir zurückgehen zur Brücke bitte, merken wir erstmal, dass es etwas gab, was ich heute nicht kenne, ein Hohenpriester. Ich darf mich damit beschäftigen. Ich kann ein Bibellexikon aufschlagen, was heißt das, ein Hohenpriester? Habe ich mich jemals damit auseinandergesetzt, mit diesem Glaubenssystem damals für den Juden? Dann möchte ich auch einfach mal sagen, dass es darum geht, auch den Gesandten Gottes. Gesandten, wenn man reinschauen, heißt der Apostel Gottes, der Gesandte. Wo sind die Apostel damals? Wisst ihr, es gibt sogar eine Frau in der Bibel, sie wird als Apostel genannt. Begrenzt sich nicht nur auf die 12 Jünger. Sogar Timotheus wird als Apostel genannt. Denn es bedeutete nichts anderes als Gesandter. Wenn wir hineintauchen und weiter schauen. Und was hat das jetzt hier für zeitlose Prinzipien, diese Vers? Wenn wir es genau anschauen, sagt es denn uns, Gott hat uns dazu bestimmt, ihm zu gehören. Da müssen wir uns heute fragen, die persönliche Umsetzung, Herr, gehöre ich dir ganz oder nur ein Teil von meinem Leben? Bin ich ganz hundertprozentig deins oder nur 10%, 20% oder 80%? Sehe ich auf Jesus? Seht deshalb auf Jesus. Bekennen wir uns zu Jesus? Wann habe ich das letzte Mal öffentlich vor Menschen, die nicht in der Gemeinde waren, meinen Glauben vor Gott und vor Jesus bekannt? Wo habe ich Gott darum gebeten, um eine Möglichkeit, das zu tun? Wo habe ich vormittags gebeten, Herr, wenn es irgendwie möglich ist, gib mir die Möglichkeit, etwas von dir zu erzählen heute. Ich möchte gerne bekennen, dass ich zu dir gehöre. Schenk du Gelegenheit dazu. Das wäre hier die persönliche Umsetzung. Denn die zeitlosen Prinzipien sind hier, dass Gott durch Jesus Christus unser Hohepriester ist. Das heißt, er starb für uns und brachte ein Opfer ein für alle Mal, dass Gott uns aufgefordert hat, auf Jesus zu sehen und nicht auf unsere Problemchen, Werk oder Sorge auf ihn. Und es bedeutet auch, dass wir aufgerufen sind, zu bekennen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Das können wir tun mit jeder einzelnen Passage aus der Bibel, indem wir überlegen, was das uns zu sagen hat. Und ich möchte uns auffordern, mit ganz neuen Augen die Bibel zu lesen. Nicht nur als ein Buch, den man schnell durchlesen muss, sondern als etwas, was Speise ist, wo wir ein bisschen kauen dürfen. Milch schluckt man schnell runter, aber richtiges Fleisch, da darf man ein bisschen kauen, bis man es zersetzt hat, bis man das verdaut hat und bis es dann sich entfaltet hat in seine ganze Fülle. Gottes Wort soll für uns eine grundlegende Gewohnheit sein. Eine Gewohnheit, wo Gott zu uns spricht. Meine Gewohnheit ist es, jeden Tag ein paar Mal am Tag zu essen. Manchmal zweimal, manchmal viermal, je nachdem, wie ich so drauf bin. Wie sieht es deine Gewohnheit aus mit dem Wort Gottes? Einmal die Woche, zweimal die Woche, einmal am Tag, zweimal am Tag. Haben wir da eine Routine entwickelt, um da auch unser Geist zu speisen? Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort und ich möchte bitten, dass jeder hier in diesem Raum neu herausgerufen wird, herausgefordert wird, mit deinem Wort umzugehen. Es ist ein Schwert, es ist Trost, es ist Ermahnung, es ist Ermutigung, es ist Lehre und Trost und ich danke dir dafür. Und ich möchte bitten, dass wir ganz neu schätzen wissen, was du uns da gegeben hast und dass du mehr und mehr zu uns dadurch redest, Herr. Danke, dass ich so viel persönlich daraus schöpfen dürfte und ich möchte bitten, dass du weiter zu mir und zu uns dadurch redest. Amen.